Gute OG-Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Was geht, Gordo?
Gute, different Monday, different shit, kann ich mal sagen.
Ja.
Weil, nach langer, langer Zeit, wie viele Folge ist das heute? Ich weiß nicht, die 16.
17.
Glaube
ich.
Folge,
ich
glaub, 17. Ja. Nehmen wir mal zusammen auf. Wir sind beim guten Flacco zu Hause. Und hatten eigentlich immer mal gesagt, oh, das müssen wir eigentlich zum Start oder irgendwann anders machen, aber heute hat sich zufällig ergeben.
Das war ja dein Podcast-Debüt tatsächlich, was wir hier gefeiert hatten,
oder? Das stimmt,
oder?
Ja.
Ja. Und da konnte man ihn gar nicht mehr vom Mic wegkriegen und dann...
Na, Jay hat sich schon seinen Raum genommen, da...
Also ich glaube, ihr habt euch nicht viel gegeben, also es war eine sehr gute Mischung. Also es war ja auch das erste Interview, was ich damals geführt habe und... Ich glaube, dass wir uns vorher kannten, war sehr wichtig dafür, dass wir auch schon einfach, also wenn du mit zwei Leuten ein Gespräch führst, dann kann jede Person das so ein bisschen lenken, in welche Richtung so Sprachanteile gehen, Redeanteile gehen, aber ich finde bei drei Leuten ist das schon eine hohe Kunst, deswegen sieht man auch bei Podcasts, die drei Leute haben. Ne?
Ja, es ist natürlich, fällt mir manchmal auch bei Calcio Berlin auf, da sind sie ja zu dritt, bei dem waren sogar mal zu viert auch, aber haben trotzdem immer nur in Dreierkonstellationen sich sozusagen ja vor die Kamera gesetzt oder ans Mikrofon. Es ist natürlich halt, du hast nochmal so eine Variante, eine Variable mehr drin, die nochmal irgendwie dich auf einen anderen Weg bringt, als das, was du vielleicht jetzt gerade schon im Kopf hast, während der andere spricht. Ja, aber jetzt sitzen wir hier, ist komisch auch, weil sonst gucken wir uns auch an mit, über Discord, Video-Chat, aber jetzt fühlt sich nochmal anders an, so wirklich, na, wir führen jetzt hier ein Gespräch und ihr seid dabei.
Ja, ja, genau, auch einfach so. Also ich nehme ja für Rapcords einen guten Ton, in der Regel alleine auf und jetzt bin ich in der gleichen Situation hier, einfach keine Kopfhörer aufhaben. So ja. Die meisten Podcaster, die hören trotzdem immer ab, auch wenn man sich gegenüber sitzt. Ich finde es komplett komisch, auch seine eigene Stimme praktisch zu monitoren beim Podcasten. Also mein Weg ist da eigentlich, ich mache einen Mic-Check vorher, check, wie es klingt, höre mir das nochmal an und dann passt das. So, und das funktioniert in der Regel eigentlich auch immer ganz gut.
Für mich ist es ein bisschen, ich hoffe, dass ich den Fokus nicht verliere, weil wenn ich die Kopfhörer auf habe und so deine Stimme, meine Stimme höre und das nochmal anders wahrnehme, dann fühle ich schon mehr so dieses Art, so ist das Endprodukt, also ohne dass ich mir jetzt dann überlege, was sagst du oder wie sagst du es. Aber so, jetzt fühlt sich halt einfach nach einem Gespräch an und hoffe, dass ich dann nicht diesen Fokus verliere, warum wir hier eigentlich sitzen. Yeah. Warum sitzen wir hier?
Wir sitzen hier bei mir. Willst du jetzt Adresse leaken?
Oder? Nee, warum? Warum sitzen wir
hier? Warum sitzen wir hier? Das musst du mir doch eher sagen, oder?
Ja, nee, also nicht jetzt, warum hat sich's ergeben, dass wir hier sitzen, sondern warum machen wir einen Podcast? Was gibt's zu erzählen? Hau mal was raus. Was
die Woche so ging?
Was ging die Woche? Was hast du? Gibt's was Besonderes?
Ey, ich hab Anfang der Woche meine letzte Hausarbeit abgegeben.
Ui, congrats.
Danke. Und bin seither... Ich bin mal ein bisschen auf Achse gewesen, habe mich mit verschiedenen Leuten getroffen. Ich bin ja zwei Wochen im Urlaub gewesen, das hatten wir ja auch thematisiert. Und danach war es halt so normal, also sind zwei Wochen, es gibt einige Leute, mit denen ich mich schon häufiger als alle zwei Wochen sehe. Und dann ist es halt schon so, okay, man will sich dann auch treffen. Und dann hatte ich noch diese Hausarbeit, also hat sich das noch immer nach hinten geschoben jetzt. Und dann hat sich bei manchen Leuten auch echt wie eine Ewigkeit angefühlt, als ich die dann wieder getroffen habe. Und das war... Dann, es war eine sehr soziale Woche von mir, sagen wir mal so.
Ja, ich hatte ja auch zwei Wochen Urlaub und die enden heute schmerzlich. Also wenn ihr das hört, bin ich wieder am Arbeiten. Klar freue ich mich auch wieder auf die Arbeit, aber ich bin nicht weggefahren, hatte eigentlich keinen wirklichen Urlaub. FIFA-Release war am Wochenende, also am Freitag für die Vorbesteller und da habe ich natürlich viel Zeit auch investiert.
Wann bist du Freitagnacht ins Bett? Also Donnerstagnacht?
Halb fünf, glaube ich, oder so. Und ich habe mich am nächsten Tag wirklich gefühlt, als hätte ich die ganze Nacht gefeiert und getrunken. Ja. Also wirklich, war so gerädert.
Also ich meine, ich bin ja am Freitag auf der Arbeit und ich war ja noch halbwegs vernünftig. Wann bin ich aufgegangen? Halb drei oder so?
Nee, halb zwei, eins, halb zwei.
Nein.
Doch.
Nein. Ich weiß safe, dass wir bis nach zwei gemeinsam gezockt haben.
Echt?
Ja. Wie dem auch sei, ich habe das auch schon gespürt, dann auf jeden Fall am nächsten Tag. Ich muss halt leider sagen, dass nicht wie in den letzten Jahren, wenn FIFA released wurde oder EAFC, seit zwei Jahren, dann habe ich mir normal eine Woche proaktiv schon irgendwie so geguckt, dass ich da Zeit habe, dass ich da auch dann reingehen kann. Am Anfang zeitintensiv und hat natürlich auch Bock und ist einfach nice. Ich hab das komplett verschwitzt, dass es diese Woche schon ist. Durch meinen Urlaub und durch meine Hausarbeitabgabe war ich dann so, ich hatte zwar das Datum von meiner Deadline im Kopf, aber ansonsten war ich so gar nicht. Ich dachte immer noch, ja, es ist Anfang September erst und dann.
Und wäre ja ein perfekter Zeitpunkt nach Ende der letzten Hausarbeit.
Ja.
Ich habe es aber genauso wenig irgendwie beeinflusst oder verschwitzt, weil ich glaube, ich hätte mir auch die letzte Woche Urlaub nehmen können und die nächste.
Mhm.
Und dann hätte ich natürlich das super gut genießen können.
Mhm.
Ja, weiß nicht, ob man älter wird oder ob auch generell sowas einfach über die Jahre auch ein Stück weit, nicht, dass es an Stellenwert verliert, aber einfach zumindest doch schon an der Priorität, dass man halt auch andere Dinge natürlich im Kopf und im Fokus hat, ist ja auch.
Safe, zum einen das, zum anderen, also bei mir war es ja jetzt auch das erste Mal, wir spielen ja auch gemeinsam Pro Clubs, für die Leute, die das kennen, das ist ein Modus, wo man praktisch einen Spieler steuert und dann praktisch im besten Fall zu 11 zusammenspielt und das war für mich, hat für mich dieses Jahr begonnen und deswegen für mich war FIFA normal spätestens im Mai tot und den Sommer über habe ich nichts gezockt und dann war es jetzt halt was komplett Neues, also ich hatte gar keine Übergangsphase, sondern habe gefühlt am einen Tag noch das Alte gezockt und dann am nächsten Tag das Neue.
Ist halt natürlich aber auch ein Riesenunterschied und das ist auch was, was es dann, wo man sieht, was es eigentlich ausmacht, ist dieser menschliche, die menschliche Komponente, dass du mit 11 Leuten zusammen, ja, halt eben in Anführungszeichen Fußball spielst, E-Football.
Mhm.
Und du halt natürlich bei Ultimate Team oder sowas, da das geht halt, wie du schon sagst, bis höchstens in den Mai hinein und dann hat man auch, ich meine, im Sommer hat man auch was Besseres zu tun, als den ganzen Abend vor der Konsole zu sitzen.
Ja, absolut.
Aber auf jeden Fall bin ich da viel drin gewesen und hab, auch wenn ich nicht im Urlaub war, habe ich aber ein bisschen Urlaub wahrgenommen. So richtig stumpf habe ich irgendwie das mitbekommen, dass Knossi und Monte eine Camper-Tour gemacht haben. Also die sind nicht mit dem Camper, also sie sind nach Italien gegangen, an Gardasee und nach Venedig.
Mhm.
Und irgendwie der Camper wurde natürlich dahin gefahren für die und zwar mit Skyline TV, mit Produktionsfirma und so.
Also es war nicht so wie die Edeltour.
Da. Nee, nicht ganz so. Aber sie machen auch sich Gedanken, weil sie haben halt in Anführungszeichen nur 56 Stunden Stream gemacht und finden jetzt so in dem Moment, also sie haben sich heute verabschiedet, dass sie so gesagt haben, oh, eigentlich hätte ich schon länger Bock. Monte ist ja auch so jemand, der eigentlich dann immer sozial nicht so easy, so der fühlt sich nicht immer so wohl, zieht sich dann auch eher zurück. Und auch mit dem Schlafen, mit dem Knossi zusammen im Wohnwagen schlafen, wusste er auch nicht, ob das funktioniert.
Und so kann, also wenn ein Event ist, dann muss er auf Kylo aufpassen.
Ja, und aber hat ihm richtig viel Spaß gemacht. So, es war super, also waren so richtig stumpf auch, so diese typisch deutschen Campingplätze, die halt also in Italien in deutscher Hand sind.
Ja.
Waren ein paar cringe Momente, ein paar lustige Momente, manchmal auch einfach interessante Gespräche. Und das habe ich so während dem Zocken halt die ganze Zeit laufen lassen und dann war so eine lustige Szene, Wahnsinn. Es war so knapp, dass von allen beiden die Kanäle dann gesperrt werden würden.
Oh, 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 ja.
Und zwar ist, waren die im Camper abends und haben halt sich dann so Bett fertig gemacht und auch gebabbelt und so und dann wollte Monte pinkeln gehen. Und dann stand da halt eine Infrarotkamera in den im Camper so mit Blick auf das Bett und auf ja, den ganzen Raum sozusagen. Und Monte ist auf Toilette gegangen, hat die Tür aber offen gelassen und hat gesagt, ah, ich lasse die Tür beim Pissen offen, juckt mich nicht. Und setzt sich so dorthin und da ist halt ein Spiegel in der Tür und die Tür ist so offen, dass halt das genau zur Kamera zeigt und man sieht Monte. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch beim Pinkeln, aber du siehst halt nicht sein Geschlechtsteil.
Mhm.
Aber dann ist er aufgestanden und es war wirklich vielleicht 5 Zentimeter davon entfernt, dass beide einen Bann bekommen hätten.
Und der wäre Lifetime, glaube ich,
ja,
gewesen.
Ja, und er dann, und dann war er aber so lustig so, ah, oh, Mann, eigentlich hätte es jetzt auch der richtige Moment für den Leak sein können. Gerade hatte ich mit einer guten Temperatur, gerade hat er seine beste Figur abgegeben. Das war sehr amüsant. Ja, und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, dass, obwohl ich nicht im Urlaub war, ich irgendwie, das ist voll interessant, ich habe was, das ist nämlich das Faszinierende an so IRL-Streams und so,
ja,
dass du das Gefühl hattest, du warst irgendwie Teil dessen. Du hast, also nicht, dass ich das Gefühl habe, oh, ich war jetzt auch am Gardasee oder so, aber ich habe ja alles gesehen, was die gemacht haben.
Ja, fühle ich. Also ich habe nie so IRL-Stream-Content verfolgt, so gern mal dann irgendwie in Highlights und so, aber so live dabei, das hat mich irgendwie selten abgeholt.
Auch nicht die Teasy und
Nein, nee,
Broski,
nee.
so bei wem war das im Haus? Ich glaube, es war damals bei Broski im Haus, auch mit Robert Andrich und so.
Ja, aber das. Nee, das habe ich auch nicht viel geguckt tatsächlich. Da habe ich mal reingeschaltet irgendwie, aber das hat mich dann auch nicht länger gefesselt. Die Highlights dann auf YouTube dann doch eher dann schon wieder. Ich muss sagen, irgendwie, aber ich, so generell bei langlaufenden Streams hast du irgendwie so das Gefühl, dann irgendwann halt Teil davon zu sein. Na, also du bist im Stream, du bist im Chat, du bist, keine Ahnung, vielleicht mal im Discord, also wenn da interaktive Elemente vom
Ja
Stream
klar, wenn du auch
eingerichtet
noch
werden.
mitschreibst und so, ist das ja natürlich nochmal anders. Bin ich nicht mal, ich bin ja nicht mal Subscriber oder so. Ich habe halt nicht frühzeitig, als ich mal reingeschaltet habe, den Absprung geschafft zu sagen, oh, ich gucke da irgendwann nochmal rein oder ich gucke mir da die Highlights an, sondern das lief so nebenher, dass es irgendwann den Moment hatte, dass ich gewusst habe, oh, so wenn ich die Zeit habe, dann will ich aber, dass das läuft. Und es lief auch, ich habe dann geputzt, es lief, bin schlafen gegangen, hab's währenddessen, ich bin irgendwann wach geworden, weil ich Kopfhörer auf hatte. Und einer von den beiden hat geschnarcht und ich bin einfach durch das Schnarchen auch wach geworden. Ist auch anderen passiert.
Oh Mann.
Also irgendwie hatte ich jetzt doch ein bisschen Urlaub, auch wenn ich keinen hatte.
Ja, ist das schön. Okay, um vom FIFA wegzukommen. Was ging sonst die Woche? Guck mal, vor Donnerstagnacht. Gehen wir einfach mal so rein. Davor war ja noch, hat sie auch noch ein paar nette Tage, glaube ich.
Boah. Das Schlimme ist, ich habe so, kennt ihr diesen, wenn du so nichts gemacht hast oder auch nichts Besonderes, dann verschwimmen die Tage voll. Und ich habe auch, was gut war, ich habe das Zeitgefühl verloren. Das heißt, ich hatte auch manchmal, oh, ist heute Donnerstag, nee, ist Freitag oder andersrum. Und deswegen weiß ich gerade nicht, was du meinst.
Ja, ich habe auf nichts
Ach
Spezielles
so.
angespielt. Soll ich dir mal eine Beobachtung mitbringen?
Ja.
Ich hab gestern, liebe Grüße, mit meiner besten Freundin mich unterhalten und dann kam irgendwann meine Beobachtung auf. Es geht im Prinzip darum, dass fremde Leute dir direkt Spitznamen geben. Ja?
Ja.
Und da gibt es aber die zwei Wege, in die das laufen kann. Ich führe jetzt einfach mal die zwei Klassikerbeispiele in meinem Fall an. Wenn die Rauchmelder überprüft werden und dann so ein Handwerker Mitte 50 hier dann in meine Wohnung kommt und das macht, dann wird man immer mit Meister angesprochen.
Moin, Meister, ja.
Ja, aber nicht dieses Moin Meister zu begrüßen, sondern so, na Meister, alles gut und so, checkst du? Und das ist ja eher, ja, ist jetzt nicht so, dass du dir da auf die Schulter klopfst und denkst, ey, das
Ist
ist
halt
voll cool.
universell, ne?
Ja.
Also das wird er wahrscheinlich bei jedem männlichen
Exakt,
Customer sozusagen
exakt.
so machen.
Aber das auf der anderen Seite, was ich jetzt noch mitbringe, das ist auch universell und das macht die betreffende Person auch mit jedem, beziehungsweise mit, wenn du dir diesen Status erarbeitet hast. Ich glaube, das hat mit Status erarbeiten zu tun. Wenn du beim Döner bestellst und Chef genannt wirst.
Boah, weiß ich nicht, weil ich glaube, je nach Dönerladen würden die auch random dann Chef sagen. So,
Ja.
Chef, was willst du drauf haben? So, das ist auch so ein gängiges Ding, so.
Ja. Ja,
Auch
genau.
mit Schafskäse, Chef.
Ja, genau.
Willst du hier essen, Chef?
Ich habe eher das Gefühl, das fühle ich, wenn ich im Dönerladen Chef genannt werde, als wenn hier der Typ kommt und Rauchmelder abliest und mich Meister nennt. Checkst du meine Beobachtung?
Ja, ich verstehe es, aber ich finde eigentlich hat's voll, also es ist, du hast ja gesagt, es wären so zwei unterschiedliche Spitznamen, also Arten, wie dir Spitznamen
Nee,
gegeben werden.
nur unterschiedliche Auffassung. Dann habe ich mich vielleicht falsch
Okay, ja, weil
ausgedrückt.
es ist eigentlich ja wirklich so nah beieinander. Es gibt ja
Genau.
noch mal ganz andere Ebenen. Also ich bin ja zum Beispiel der gewesen, der dir ziemlich früh den Spitznamen Flacco gegeben hat.
Ja.
Und ich bin da auch so, ich liebe Spitznamen. Ich feiere das.
Ja.
Und ich weiß immer, oh, eigentlich ist das voll übergriffig, dass ich jemandem einfach einen Spitznamen gebe. Ich versuche immer, dass das irgendwas ist, was vielleicht nicht ja, beleidigend ist oder in irgendeiner Form doof oder so. Aber trotzdem weiß ich ja nicht, wie das für die Person ankommt. Außerdem hat die einen Namen und will natürlich auch so gerufen werden.
Ja.
Von meiner Seite ist das aber ein Zeichen dessen, dass ich die Person näher an mich ranlasse und irgendwie so ein Zeichen der Wertschätzung.
Das Thema Spitznamen ist auch ganz diffizil, weil manche Leute, kennst du so Leute, die sich selbst so einen Spitznamen etablieren wollen?
Bei sich selbst?
Ja, ja.
Oh, das ist schwierig.
Die dann so irgendwo ankommen und sagen, ja, ich bin Mo. So, Digga, du heißt nicht Mo.
Noch nie wurdest du, das ist ganz schlimm, weil dein Kumpel da sitzt und sagt, ey.
Niemand nennt dich.
Du bist der Moritz und ja. Wohnst in der Hasengasse 4, mein Freund. Ja, dein Papa ist Versicherungsvertreter und deine Mamerin ist Erzieherin.
Ja.
Du hast zwei Geschwister und
du heißt nicht Mo.
Nee. Und ihr habt einen kleinen Garten und du musst samstags immer die Straße kehren, Moritz. So ein Ding ist das.
Genau so, ja.
Der Mo bist du nicht.
Nee.
Ja, aber das sind ja auch so Leute, die sich gesellschaftlich schon schwieriger tun, ne? So, die so ein bisschen diesen Vibe haben, oh, ich komm, das ist auch, sowas passiert immer bei so einem, auf so einer kleinen Party.
Ja, yeah, ja. Yeah.
So, dann siehst du die Person.
So und Schlagzahl, under 10 und, Leute.
Sogar, ich glaube eher unter 15. So einfach unter 15.
Okay, okay,
ja. Weil je nach, du musst ja auch überlegen, je nach Größe und so, aber so zwischen 10 bis 15 Leuten. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall mehr als nur 4 oder 5.
Ja, genau.
So, das ist schon zu, gerade so, wenn man so mit seinen Kollegen chillt oder so, da kommt ja keiner an und sagt einfach so, ey, ich bin jetzt keine Ahnung wer und
Es braucht ja auch, dass die Situation cringe wird. Dafür braucht es ja dann auch ein gewisses Publikum.
Ja, die Fremderen, weißt du?
Ja, ja, weil wenn, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier mit Jay in der Runde sitzen würden und ich sagen würde, ey, oh, das so und so.
Mein Name ist jetzt Kobe.
Mein Name ist jetzt Kobe, ihr nennt mich jetzt Kobe.
Kriegst du so Schellen einfach.
Ja, ist so, aber das ist, also ihr macht dann eure Jokes darüber ein halbes Jahr, aber.
Aber er wird auch nicht etabliert werden, weißt
nee,
du? So
nee, aber da ist dann halt auch dieses klassische, muss man dabei gewesen sein, da war dann keiner dabei, außer ihr beiden, weißt du so, und deswegen trägt sich das dann nicht so durch, wie diese Geschichte mit, yo, ich bin der Mo, nee, bist du nicht. Es braucht ein Gemisch aus Leuten, die den Betreffenden gut kennen, die das dann halt auch falsifizieren können, die sagen können, nein, bist du nicht, und von Leuten, die er damit wahrscheinlich catchen will, weil es ergibt ja auch keinen Sinn, bei Leuten in seinem direkten Umfeld dann jetzt irgendwie. Ich meine, so drüber ist ja keiner. Man denkt ja nicht, dass das funktioniert. Dass ich dir jetzt gegenüber sage, ja, ich habe jetzt den neuen Spitznamen. So, das.
Ich meine, man kann natürlich auch sagen, ich möchte jetzt so genannt werden.
Ja.
Am Ende liegt das Recht des eigenen Namens immer bei sich selbst.
Ja.
Es liegt aber auch in der Verantwortlichkeit und Macht des Gegenübers, wie er dich halt nennt.
Ja.
Ja, ja, klar. Gibt ja auch so, dass der Knossi konnte sich keine Namen bei diesem Stream merken und die sind bei irgendwelchen fremden Leuten in den Whirlpool eingeladen worden und hat manchmal gefragt, wie der Typ heißt. Und dann, ah, wie heißt du nochmal? Und irgendwann Monte so, ey, du kannst ja auch einfach gar keinen Namen merken, du bist so, das wirkt dann aber schon ab einem gewissen Punkt auch sehr unangenehm und überheblich, aber wenn ich zum Beispiel im J-Town-Kontext irgendwo auftrete und da sind mehrere Leute involviert und da ist was los und ich lerne 2, 3 neue Leute kennen, und deren Namen, den kriege ich einmal gesagt und dann vergesse ich den Namen vom Tonmann. So, und der ist voll korrekt und ich habe den.
Notfall Frank.
Ja, aber ich, der total angenehm, ist cool, ja. Und so, ne? Und ich, ist nicht so wie der von Felix Lobrecht in der Tonhalle in Schweiz, in ja. Basel oder wo das war.
Zürich.
Ja, aber so, und dann ist es so wirklich unangenehm, oh fuck, jetzt habe ich das vergessen und das. So, dann fängt dieses Kopfthermatern an. Denkt die Person jetzt, dass ich mich irgendwie für viel besser halte, weil ich mir den scheiß Namen nicht merken kann.
Ja. Nee, da musst du wieder umschiffen, ne? Also so wie ich es dir eigentlich beigebracht habe, einfach.
Da habe ich letztens.
Da musst du Meister sagen.
Ja, da habe ich letztens mit
jemandem. Thomas kann man aber auch Meister sagen oder Chef, geht auch.
Ja, genau, da bist du dann halt auch in der. Wobei, dann bist du halt eben trotzdem in der Customer-Rolle, aber dann kannst du es machen, weil die Person ja wirklich auch. Also du kannst auch zum Dönerladen Mann sagen, ey Chef, mach mal bitte so.
Ich glaube, ich gehe rein und sag auch gute Chef immer. Aber
ja gut, vielleicht ist das dann auch eine Beobachtung, dass du so häufig Chef im Dönerladen genannt wirst, wenn du halt schon überall reingehst und sagst, ah, gute Chef.
Nee, aber ich glaube, ich habe mir das irgendwann angewohnt, als es mir die ersten Male passiert ist, da ich irgendwo Chef genannt wurde. Und ich glaube, da ist es halt einfach so, ich gehe da seit über 10 Jahren.
Es wurde dir implementiert.
Dönerladen. Wie bitte?
Es wurde dir implementiert.
Es wurde mir implementiert, wunderbar. Ja. Und aber bei so jemandem, der in der Situation, wie so ein Tonmann auf so einem Event Dienstleister ist und auch seinen Job macht, Da finde ich es Chef und Meister angebracht. Aber wenn hier jemand, der Dienstleister ist, in meine private Wohnung kommt, kein Publikum hat, wir stehen hier zu zweit und er mich als Privatperson Meister nennt, dann ist, ja.
Weiß man auch nicht, wie vielleicht euer sexuelles Verhältnis ist, dass er dich dann Meister nennt.
Okay.
Nein, ich habe aber auch eine Beobachtung und ich will wissen, ob ich da der Einzige bin, ja, der innerlich, ich gehe noch nicht genau drauf ein, was das ist, aber ich will erstmal wissen von dir, was du über so eine Situation denkst. Ich gebe einen kurzen Rahmen. Dienstag gab es so eine offizielle Veranstaltung vom mexikanischen Konsulat im Lindner Hotel in Sachsenhausen. Da war ich mit meiner Frau und da ging es um dass Condor jetzt, das ist vom Konsulat halt mit erarbeitet worden, Condor jetzt nach Los Cabos fliegt, das ist in Baja California Sur, also mexikanische Küste. Und da gab es so einen ganz krassen Koch aus Los Cabos, der halt eben für, weiß nicht, einen gewissen Festpreis halt, konntest du da halt ein Drei-Gänge-Menü essen.
Mhm.
War super cool, die Location cool, gab es geile mexikanische Musik, gutes Essen und man konnte halt irgendwie für 3-4 Euro Weinprobe machen und halt voll viel Weine trinken irgendwie für lau. Und ich trinke überhaupt keinen Wein und habe halt gesagt, nee, also du kannst halt auch sagen, ich mag ohne Wein das Menü. Mhm. Und es gab Wasser am Tisch. Und alle Leute halt mit den Weinflaschen sind immer rumgegangen und so und haben halt eben ausgeschenkt. Aber es ist halt nicht einmal dazu gekommen, dass ich gefragt worden bin, was ich denn sonst trinken würde.
Mhm.
Und irgendwie war mein Stolz so innerlich, dass ich gedacht habe, ey, aber ich melde mich jetzt hier auch nicht und sage, ey, kannst du mir mal eine Coke Zero oder ein Bier oder ein alkoholfreies Bier machen oder so. Und noch schlimmer, danach wollten noch welche dort in dem Hotel in die Bar gehen.
Mhm.
Und nochmal, da war auch der Konsulat und Konsul mit dabei und was weiß ich. Und dann saß ich da 20 Minuten auf so einem Clubsessel und andere Leute haben was zu trinken gekriegt. Und ich habe echt zu meiner Frau gesagt, ey, das ist doch ein Witz jetzt. Und nach wirklich so ein paar 20 Minuten habe ich gesagt, okay, wir haben eh gesagt, wir wollen nur auf ein Getränk bleiben. Dann ist es halt keins und sind wir gegangen. Wie empfindest du sowas? So je nachdem, auch wo du bist. So, also das war ja schon so High Cuisine und so.
Ja, ja.
Aber jetzt auch in einem normalen Restaurant. Erstmal auch in Deutschland, finde ich, ist das eine absolute Abart, dass man das Gefühl hat, dass man voll oft als Gast, nicht als Gast behandelt wird.
Nee, man ist die Störung, wenn man sich irgendwie meldet und dann irgendwann deutlicher klar macht, ja, dass man noch was bestellen möchte. Shoutout an den OG-Kneipenwirt damals in unserer Fußballkneipe, der dir einen verächtlichen Blick gegeben hat, als du was bestellen wolltest, weil er aufstehen musste.
Ja, sowas haben wir auch auf dem Dorf gehabt. Wir hatten eine Kellnerin, die hatte so ein Schild an der Wand. Wer die Wirtin kränkt, wird erhängt. Und glaub mir, das war bei der Programm so. Da, was willst du jetzt schon wieder?
Mhm.
Gibt zu Hause nichts zu fressen oder was? So, wirklich, das hat die gesagt.
Ja, yeah, geil. Aber, also, keine Ahnung, ich kann die Situation jetzt im Genauen nicht einschätzen. Also, wenn ich als Privatperson in ein Restaurant gehe, dann würde ich todesabgefuckt sein, natürlich. Ich wäre in deiner Situation auch natürlich todesabgefuckt, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, weil das war ja schon, sag ich mal,
also da waren so 60 Leute, so, ne?
Ja. Also, okay, eine gewisse Anonymität, weil ihr seid jetzt nicht zu viert unterwegs, so. Aber das hatte ja auch irgendwie so einen gewissen professionellen Kontext, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne, das war ja nicht ein rein privates Ding, wo ihr da wart. Gehe ich mal von aus.
Nee, natürlich, aber generell ist doch, finde ich, überhaupt nicht die Haltung von einem Kellner oder einer Kellnerin. Erstens mal, überhaupt nicht, auch unabhängig des Weines, alle zu fragen, was sie sonst trinken wollen, außer dass dir Wasser gereicht wird. Ja,
sowieso, das ist Quatsch, das ist absoluter Quatsch. Ich dachte, es geht darum, wie du damit umgehst und wie ich damit umgehen würde.
Ja, also wie gehst du damit um oder findest du das als generell halt einfach auch so ein Unding? Und ich finde, dass das sowas ist, was in Deutschland ganz, da wollte ich ja auch drauf hinaus, mit diesem, du hast schon richtig erfasst, dass man eher so der Störenfried im Gasthaus ist. Und in anderen Ländern, ey, wenn ich in Mexiko mich in einem Restaurant an, egal was für eine Preiskategorie, an den Tisch setze, habe ich innerhalb von einer Minute jemanden da, die Karte und bekomme innerhalb von, wenn ich dann schon ein Getränk bestelle, ist 2-3 Minuten später ist das Getränk schon an meinem Tisch. Das soll jetzt nicht heißen, der König kommt und ich will alles serviert bekommen. Nein, aber die Haltung zum Service ist halt ein Witz.
Ja, also das habe ich jetzt auch in Italien gemerkt, das ist einfach ein ganz anderer Grind. den die da haben. Also ich habe tatsächlich auch, sag ich mal, Kollegen, Bekannte, Freunde, die in der Gastro arbeiten und auch halt im Service. Und ich weiß halt auch einfach, dass da eine Menge Unterschiede gibt und dass viele Leute halt einfach die in diese Berufssparte gehen, das halt auch teilweise natürlich übergangsweise machen oder was auch immer, ohne dass das zu denen passt. Ne?
Ja, das ist das Dings. Wie heißt der? Wie heißt dieser Profikoch, der immer...
Gibt einige. Deutsch, Amerikaner.
Ja, der Deutsche, der in die Gammelrestaurants gegangen
ist. Rosin.
Rosin, genau, das ist das Rosinsyndrom. So, ich nenne das Rosinsyndrom. Und zwar, wenn halt ne, der Handwerker mit seinen 4 Geschwistern alle noch auf Teilzeitbasis arbeiten, dann ein Gasthaus in einem eingeschlafenen Kaff zu übernehmen.
Ja.
Das ist natürlich eine Art von Gastronomie. Mhm. Und dann gibt's wirklich professionelle Top-Leute.
Mhm.
Und das ist auch wirklich egal, was für eine Preiskategorie das ist. Es ist voll auf wirklich einfach so, was für eine Haltung vermittelt halt eben auch der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oder so dieses ganze Lokal und das Konzept. Ich muss schon sagen, in Frankfurt gibt's schon auch viele Läden, die super, super toll sind.
Mhm.
Aber wir haben zum Beispiel, nicht jetzt die selbst, aber so in der Größe wie sowas wie Café Bur oder so, was ja auch voll in verschiedenen Städten da ist.
Mhm.
Ich meine jetzt nicht zwangsläufig die, aber da hast du auch voll häufig so dieses, ja, hier kommen 50.000 Leute hin.
Ja. Yeah.
So, du bockst mich gerade nicht. So, wenn du gerade gehst oder wenn du jetzt sagst, ey, es passt dir nicht, dann geh doch. So, das ist schon auch.
Ich könnte jetzt auch mal einen anonymen Rage, ich könnte einfach mal so ein bisschen Shitstorm provozieren. Soll ich mal?
Ja, hau raus.
Ja, komm. Kennst du das, wenn so, und ich will da keine einzelne Lokalität angreifen. Ich habe gegen keinen von denen was und ich kenne die meisten davon gar nicht. Aber das geht auch ein bisschen damit einher. Kennst du so, wenn so TikToks oder Instagram Reels kommen, so, wo muss man in Frankfurt hingehen?
Ja.
Ich kenne keinen Laden, den die nennen. Und ich wohne seit über 20 Jahren in Frankfurt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und ich bin der Meinung, klar, ich kenne nicht jeden Foodspot so, aber ich weiß dennoch, was so Frankfurt typisch ist. So, und natürlich gibt es irgendwelche coolen Pop-Up-Stores, die seit 2 Jahren offen haben, die anscheinend wahrscheinlich auch gutes Essen machen so. Aber da denke ich mir halt einfach so, wird da zu sehr das vermischt, so, was macht Frankfurt aus? Und also, wenn du auf die Zeil gehst und eine Person fragst, jo, wo muss ich, wenn ich in Frankfurt bin, essen gehen? Und dann nimm mich zu irgendeinem
Smashburger-Laden
beispielsweise oder was auch immer schicken, der nichts mit der Frankfurter Kultur zu tun hat, dann denke ich mir so, also ich bin jetzt auch nicht der hier zweimal die Woche in Sachsenhausen in irgendeine Apfelweinbar essen geht, aber wenn mich jemand fragen würde, dann würde ich auf jeden Fall andere Sachen empfehlen, dann würde ich sowas beispielsweise zumindest mal in den Raum werfen.
Naja, es ist ja auch bubblebedingt.
Ja.
Also natürlich auch und altersgruppenbedingt. Das ist natürlich klar ist, wenn du jetzt irgendwie eine Frankfurter Person fragst und was ist, kommt natürlich auf die Hintergrundfrage, so was ist ein Foodspot, den du mal erlebt haben musst, wenn du zum Beispiel von außerhalb kommst.
Ja, zu Frau Rauscher in der Klappergasse.
Ja, oder was weiß ich, zum Eichkatzerl,
yeah.
Zum Wagner.
Ja, Apfelwein-Wagner.
Apfelwein-Wagner. Solche Sachen.
Gemaltes
so.
Haus, sowas.
Genau.
Ja, genau.
Und andererseits hast du aber natürlich halt auch so diese ganze TikTok-Bubble-Community, die sagen, geh zum nächsten Smashburger und hier gibt's, ach, jetzt so ganz stumpf, was bestimmt schon voll alt ist auch so. Wobei Bubble Tea hatte nochmal so ein Comeback.
Yeah, ja.
Bubble Tea war irgendwann, gab's tausendfach und dann waren die komplett kaputt.
Bubble Tea war der neue Schlecker, ey.
Ja, und dann aber, sie sind nochmal gekommen. Sie haben sich nochmal etabliert.
In den USA ist das, glaube ich, auch nochmal mehr ein Thema als hier.
Ja.
Immer noch.
Ich habe noch nie in meinem Leben einen Bubble Tea getrunken.
Ich auch nicht.
Nee. Nee, aber so diese TikTok Bubble Tea Smashburger Communities, die wollen natürlich so zeigen, wie fancy und cool ist diese Stadt oder wollen wissen, was ist das Fancyste.
Ja. Yeah.
Das ist aber auch die Frage, ist es das? Also, das ist ja nicht unique, dass du einen geilen Burgerladen irgendwo hast.
Komm, ich werf noch einen namentlichen Front hinterher. Hate me, ist okay. You can hate me now. Das ist so, wie wenn du einen Frankfurter fragst. Oder generell, wenn jemand die Aussage trifft, ja, wenn du in Frankfurt feiern willst, dann musst du ins Gibson gehen.
Ja.
Das ist genau so, das ist wirklich, das ist der Food Call ist perfekt, wenn du das auf die Feierkultur überziehen willst, geh ins Gibson.
Ja, das war früher genauso, dass man gesagt hat, du musst früher ins Cocoon gegangen sein, auch so einfach. Und dann war aber zum Beispiel sowas wie Monza viel geiler oder sowas. Aber das ist doch auch wieder so eine Frage mit, was ist Mainstream, was ist ein bisschen mehr, also tiefer inside, irgendwie was hat mehr. Das ist auch eine Geschmackssache. Viele Leute mögen das, dass ihnen 50.000 andere gesagt haben, ey, das ist gut, geh dahin, das ist lecker, dann bist du safe.
Ich muss auch Shoutout an Reetzmann geben, hier, Rees. Der hat, als sie die Edeltour gemacht haben und hier in Frankfurt einen Spot gespielt haben, hat er ein Video gemacht, wie die in Sachsenhausen richtig frankfurterisch essen gegangen sind. Auch mit Kevin und
das
so.
Das habe ich gesehen, ja. Das habe ich gesehen.
Kevin, red bitte nicht so über Äppler, aber ansonsten hat mir das Video sehr gut gefallen. Und es hat mich, also Reese war da auch sehr differenziert und war da auch sehr respektvoll. Kevin ist da halt manchmal so ein bisschen taktloser, ne, wie er über Äppler gesprochen hat. Aber
ja, aber das ist natürlich auch eine krasse Geschmackssache.
Ja, natürlich.
Und es ist halt natürlich aber das, was du dann auch mal kennenlernen willst. Ich hatte das in Mailand. Wir waren, Freunde von uns hatten gesagt, es gibt diesen auch so einen TikTok-Sandwich-Laden. Da habe ich gedacht, ey, lass mal hingehen. Ich glaube, meine Frau, die findet sowas auch immer cool. Dann sind wir dahin. Da gab es so krasse Riesen-Brot-Sandwiches, konntest du ja aussuchen mit was. War super lecker. Aber übel Abfuck zu essen, das hat gesuppt wie die Sau mit Olivenöl und das war nicht richtig, das Konzept war nicht, also das war wie wenn dir einfach unten der Döner auch aufgeschnitten ist und das alles rausläuft.
Ja.
Und so war es aber cool, aber es war halt so ein TikTok-Ding. Und dann waren wir abends in so einem Restaurant, ich hatte so geguckt, einfach was ist an Restaurants bei uns in der Nähe und dann war das so ein ganz kleiner italienischer beschaulicher Laden und ich dachte innerlich schon so, oh, eine geile Holzofenpizza oder so. Dann kommen wir so da rein, dann sagen die so, aber keine Pizza. Aber die haben Pizza und Holzofen, aber die wollten uns keine Pizza verkaufen, weil die, ich glaube, die hatten keinen Bock auf Touristen. So, und meine Frau sieht jetzt nicht so touristisch aus, ich aber safe. Und dann sagen wir so, nee, wir wollen einfach so essen und so. Und ja, okay. Und wir haben übertriebenst, ey, was die gekocht haben und wie der ganze Stil des Lokals, das ist seit, weiß nicht, 1960 oder so dort. Und es war auch nicht teuer. Es war einfach ein richtig tolles Lokal. Das wäre dann was, wenn ich in Mailand wäre, wo ich sage, ey, geh da mal hin, das ist eine Erfahrung.
Ja, genau. Also, ich glaube, ich habe mir schon genug Hate langsam eingeholt hier.
Nee, aber ganz ehrlich.
Weil ich will es ja auch nicht so verkaufen, dass ich diese Läden haten möchte. Auf gar keinen Fall. Haben ihre Daseinsberechtigung.
Nee, und die Produkte sind ja auch geiler. Also ein Smashburger ist ja auch was.
Und ich glaube halt einfach so, dieser Hype auf spezielle neuartige Restaurantkonzepte und generell Restaurants. Das hat sich, also ich glaube, das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, war bei diesem Hype um Mustafas Gemüsedöner in Berlin. Das war halt so wirklich, und seither ist das Marketing halt auch voll darauf angesetzt. Ne? Du siehst, wenn du Frankfurt Food Vlog eingibst, dann siehst du 100 verschiedene YouTuber oder TikToker, die da unterwegs sind und in irgendwelche Foodspots gehen, die aber, und das muss ich halt leider sagen, die Stadt selten wirklich richtig repräsentieren.
Ja, aber es kommt auch auf den Stadtteil an. Ich war zum Beispiel bei einem Geburtstag, war ich im Elaine's, heißt das, glaube ich. Das ist so ein Luxus, also das war schon luxuriöser.
So Moriki-Devil, oder?
Keine Ahnung, was das ist.
Kennst du nicht Moriki?
Nee.
Shalom, Mickey Rose. Shoutout, Hafti hat Hausverbot. Nee, scheiß drauf, egal.
Auf jeden Fall auch in einem Hotel unten drin oder so, aber es gehört nicht zum Hotel. Im Westend, das war schon übertrieben lecker. Dieser Bernd Zehner, kennst du den? Diesen Eintracht-Koch auch.
Ja.
Der hat da auch mal dann danach, habe ich ein Video gesehen, wie der da war und hat auch die gleichen Sachen auch gegessen wie wir dort. Oh, und da muss ich schon sagen, das war schon sehr, sehr lecker. Es war jetzt auch nicht super günstig, aber es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, das kannst du dir nicht leisten oder so. So Sachen finde ich dann schon geil und das heißt ja nicht, dass es ist immer die Frage, was sind die geilen Foodspots, was gibt's hier wirklich an, auch an High Cuisine, weil das habe ich auch für mich entdeckt, ich bin auch so jemand, der geile Trüffel mag oder so, das habe ich früher überhaupt nicht gewusst, dass das geil sein kann. Und was ist aber dieses repräsentativ für Frankfurt?
Ja.
Und manche Leute, zum Beispiel meine mexikanische Verwandtschaft, die wollen auch Dinge sehen, so das repräsentiert Frankfurt.
Ja, genau. Du hast eben, komm, ich nehme die Überleitung, egal wie schäbig sie ist. Ich war im Stadion.
Hey.
Du hast über Eintracht gesprochen, ja. Zwar über den Koch, aber letzten Endes stand auch ein Koch auf dem Feld. Oh nee, ich höre mit dem Wortspiel.
Oh, der Koch hat einen Freistoß genommen, wo ich gedacht habe, ey, so wie der den nimmt, das habe ich aber von ihm noch nicht gesehen. Mit Gefühl.
Also ich muss sagen, es war für mich das erste Mal jetzt die Saison und schön wie eh und je. Es war echt wieder eine Wonne da zu sein. Es hat so Spaß gemacht und ich freue mich, dass die Saison jetzt wieder am Anlaufen ist. Also beziehungsweise ja schon mittendrin ist. Aber jetzt auch Europa League fängt jetzt nächste Woche an. Werde ich auch vor Ort sein und
ich war ein bisschen neidisch, dass du da warst. Mhm. Es war nämlich ein gemalter Stadiontag, Abend. Ja. Es war gutes Wetter. 18:30 Spiel, was dann immer auch einen geilen Sonnenuntergang ums Stadion herum bildet.
Ja.
So schön, wirklich, das Stadion legt sich dann so in den Sonnenuntergang.
Du hast keine Sonne mehr auf dem Feld. Die erste Halbzeit ist noch richtig blauer Himmel und wenn du nach der Halbzeit wieder in den Block reinkommst,
ist so blutrot.
Ja, ne? Ja, genau.
Die Stimmung war gut, der Gegner mit Gladbach auch immer was, wo du sagst, ey, da passiert fußballerisch was und ja. Das ist eine Traditionsmannschaft, hat ja. Man Bock, die Fans sind okay. Und dann gewinnt die Eintracht sogar noch halbwegs souverän, also in der zweiten Halbzeit haben wir vorhin mal drüber gesprochen.
Ja.
Haben sie sich so ein bisschen schwerer getan, weil das Spiel in der ersten Halbzeit krass aufwendig war. Also das war auch läuferisch wirklich extrem gut. Und dann endet das Ganze mit einem 2-0-Sieg und dem Eintracht Frankfurt-Walzer. Das erste Mal in meinem im Stadion, ich glaube, es war auch irgendwann mal bei der Euroleague oder so, schon lange, lange her, bei dem Sieg so da das zu erleben und dann wirklich noch hin nach dem Spiel die ganze Zeit und noch in Ruhe und dann irgendwann das Ausflippen.
Ja.
Boah, göttlich.
Ja, das vor allem in der Kurve ist das halt absolut geil. Ich muss sagen, wir hatten da ein paar Spezialisten hinter uns, die dachten, Moshpit wäre auch eine geile Aktion, weswegen unsere Reihe, man hakt sich ja immer beim Eintracht Frankfurt-Walzer ein und wir sind schon ein bisschen nach vorne geflogen, also das war auch nicht nur so sympathische Aktion, aber ist am Ende nichts passiert und die gute Laune hat überwogen. Ich meine, wir sind Dritter, also Stand nach dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell steht mit den Sonntagsspielen und wie es natürlich nach Ende des Spieltags aussehen wird. Ich meine, Leipzig spielt gegen Pauli, die werden da auch nochmal punkten wahrscheinlich.
Naja, man hat ja auch gedacht, dass Leverkusen gegen Wolfsburg punkten wird, aber da steht es gerade noch 1:1, die sind noch zurückgekommen. 1:1, 3:3, die Leverkusen, 76. Also das können die Leverkusen dann noch gewinnen.
Ja.
Dortmund spielt noch gegen Stuttgart, die nehmen sich halt wahrscheinlich Punkte weg.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt mal gucken.
Und Leipzig gegen Pauli heute Abend.
Aber Leverkusen, doch, wenn die gewinnen würden, dann wären die vor der Eintracht.
Ja.
Freiburg auf Platz 2.
Aber wir haben uns nicht den Mut nehmen lassen durch die Auftaktniederlage in Dortmund, ne? Und seither.
Ja, das war wichtig, ja.
Siegesserie durchgezogen, 3 Spiele, 3 Siege. Mamouche, 4 Tore in 4 Spielen.
Larsen 2 Tore. Und Ekitike, nicht nur aufgrund der Tore und Assists, sondern auch von dem, wie viel der im Spiel auch wirklich am Ball fürs Team macht.
Ich muss sagen, ich war gestern auch sehr mit meiner Trikotauswahl zufrieden. Nummer 36 hat auch geglänzt.
Oh, ich bin bei ihm halt einfach. Ich hatte so Bock auf den Spieler, als er gekommen ist. Dann hatte ich so ein paar Spiele, wo ich richtig Spaß an ihm hatte oder die zwischendrin mal kommen. Aber er ist halt echt auch ein Flipperspieler. Also es ist halt auch wirklich Glücksspiel, ob der heute funktioniert oder nicht.
Ja, aber
Ansgar Knauf ist wirklich.
Das ist, guck mal, es gibt einige Spieler, die halt das ähnliche Leiden haben wie er. Und das haben wir hier im Podcast über Dina Ebimbe vor kurzem gesprochen. Ich weiß gar nicht, ja, oder haben wir das privat
gehört? Nee, ich glaube schon.
Ja, und er hat das gleiche Problem, dass er nie eine feste Position bekommen hat. Wurde auf rechts versucht, wurde auf links versucht, wurde auch in der Mitte versucht. Irgendwie.
Aber ich weiß nicht, bei Ansgar Knauf sehe ich die Situation anders. Ich finde, es ist so ein Transfer, den hat, ich weiß nicht, mit welchem Spieler die Eintracht das schon mal hatte, doch mit Smolcic, glaube ich, dass man einen Transfer so früh getätigt hat und dann der Verein oder das Team schneller gewachsen ist, als der Spieler sich entwickelt hat. Und ich habe das Gefühl, dass so jemand wie Knauf da hinten dran steht.
Ich würde es nicht vergleichen, weil Ansgar Knauf kam ja auf Leihbasis erstmal zur Eintracht und hat erstmal gegen Barcelona, glaube ich, getroffen.
Ja, natürlich, aber das meine ich, die Entwicklung, also nicht, dass der jetzt dann gegen Chelsea und City und Real Madrid treffen muss, das meine ich gar nicht, aber für mich fehlt halt mir bei so jemandem wie Ansgar Knauf absolut Konstanz. Klar, ist es vielleicht auch über die Position, wobei ich sagen muss, dass er halt eigentlich nur auf zwei Positionen eingesetzt wird, meistens, und das ist entweder rechts außen oder links außen.
Ja.
Und ich traue so einem Spieler schon zu, dass er da halt, das sind ja schon Dinge, die du umsetzen kannst. Das ist klar, wenn du auch so ein, wenn du kein zentraler Mittelfeldspieler bist oder kein Innenverteidiger, die Wahrscheinlichkeit, dass du variabler eingesetzt wirst, ist halt schon ziemlich hoch.
Ja. Ich bin auch einfach zu aktuellem Stand durch die Rotation, die es in den letzten Jahren gab, würde ich ihn auf gar keinen Fall irgendwo, also ich würde jetzt keine Veränderungen tätigen, die nicht notwendig sind, so. Und er ist ein Kaderspieler, man muss ja mittlerweile schon sagen, bei der Rotation, die wir auch im Kader haben, ist er jetzt schon fast einer der Langjährigen bei uns. Ich meine, der kam wann? Im Winter 21, 22 kam er, glaube ich.
Ich glaube, der ist 3 Jahre jetzt da, ja.
Ja, und zu dem hast du auch noch nie was Negatives, Menschliches gehört.
Nein, ich mag den auch total und ich verbinde auch mit dem Spieler richtig viel positive Erlebnisse, aber halt nicht konstant genug. Genauso wie ich zum Beispiel, Chaibi ist so ein Fall, von dem erwarte ich jetzt langsam, dass der, also ich will eigentlich Druck rausnehmen, so, weil ich finde, der will es halt zu sehr und ich habe, der kam an bei uns und ich dachte, oh mein Gott, das, was jetzt Marmoush voll oft für die Eintracht ist, habe ich gedacht, wäre Chaibi nicht jetzt zwangsläufig immer mit Toren und so, aber trotzdem, die sind sehr ähnlich, finde ich, im Spiel. Oder auch seine Ecken, der hatte anfangs ein paar Ecken geschossen, wo ich dachte, oh, wie geil, jetzt haben wir endlich mal jemanden, der Ecken schießt und...
Ja, yeah, das Thema.
Ja.
Ist hart bei der Eintracht, das Eckenthema.
Nee, aber generell, finde ich, können wir uns nicht beschweren. Wir stehen gut da. Es ist interessant, finde ich, generell, wenn man die Bundesliga mal anschaut, gut, die Bayern machen den Anschein, als dass sie, ich meine, die hatten jetzt noch nicht so die krassesten Gegner. Die hatten ein ziemlich einfaches Startprogramm, oder?
Ja. Also die haben jetzt gegen Bremen, sind ja mal drüber gefahren, vorher gegen Kiel. Die haben, glaube ich, gegen wen haben denn die Bayern die Saison eröffnet? Aber ich glaube, in 2 Wochen ist Bayern gegen Leverkusen. Das wird
natürlich ein interessanter Vergleich werden. Mhm. Aber die haben halt 4 Spiele, 12 Punkte und 16-3 Tore.
Ja.
Und das ist das, was
wenn man noch die Klatsche aus der Champions League mit reinrechnet, haben die, ich glaube, 24 Tore oder so stand jetzt.
Also. Ja, also sowohl offensiv als auch defensiv, da wurden sie halt noch nicht so krass geprüft.
Ja.
Sieht es jetzt erstmal gut aus. Mal gucken, wie Leverkusen jetzt halt dann agieren wird gegen die Bayern. Ich bin jetzt gespannt, was mit der Euroleague, wie die nächste Woche anfängt. Gegen wen spielt die Eintracht?
Wir spielen gegen Pilsen.
Ah, Viktoria Pilsen.
Exakt, ja. Ich bin auch sehr gespannt. Also generell, ich bin stand jetzt ein großer Skeptiker vom neuen Modus. Einfach, weil ich das immer sehr geschätzt habe, dass man Heim- und Auswärtsspiele hatte. Einfach so dieses, ja, wir sehen uns nochmal in 2 Wochen. Weißt du, so dieses, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hat häufig einfach nochmal so eine Spannung, beziehungsweise so eine, ja, was heißt Mini-Rivalität. Aber wenn du am ersten Spieltag als wir in der Champions League waren, war das so. Haben wir am ersten Spieltag gegen Sporting Lissabon zu Hause richtig auf die Fresse bekommen. 3-0 gegen die verloren. Ja. Ja, und dann haben wir uns über die Spiele gegen Marseille und gegen Tottenham haben wir uns da wirklich rehabilitiert und dann am letzten Spieltag haben wir gegen Lissabon vor Ort gespielt. Und das war einfach so, jetzt kommt mir wieder drauf zurück.
Ja, ich verstehe den Punkt und ich fühle den auch. Ich finde, dass die Änderung ja sowieso auch was damit zu tun hat, dass nochmal mehr Spiele sind und dass auch ein paar Mannschaften ja mit drin sind, jetzt noch mehr, der Topf ist ja noch größer geworden.
Ja.
Das ist natürlich so ein Punkt.
Aber es ist auch de facto einfacher für die Top-Mannschaften sich durchzusetzen.
Ja, jein. Weiß ich gar nicht. Weil du hast jetzt nicht einen einfacheren Topf bekommen. Also ne, die Töpfe selbst, so die, wenn du jetzt auch guckst, jede Mannschaft jetzt, wenn du diese Top 8 Mannschaften mal nimmst, dann hat jede Mannschaft von denen eine schlechtere Mannschaft und eine noch schlechtere und noch, also das ist halt schon gestaffelt.
Ja.
Ich weiß ja nicht, Paris Saint-Germain zum Beispiel hat krasse Gegner bekommen. Und du hattest ja sonst immer in so einer Champions-League-Gruppe einen guten, so auf Augenhöhe und dann ein oder zwei, so da so einen mittelguten Euroleague und dann einen so einen Gurkenverein gefühlt.
Ja.
Ich finde unter dem Aspekt gut, ich glaube, dass es gut sein kann mit dem Ligapunkt und dass du wo, wann, wie stehst. Mhm. Dass es halt natürlich, dass zum Beispiel die ersten, wenn jetzt, was ich, Barcelona, Bayern, Man City und so, die werden 3-4 Spiele gewinnen und dann ist da ziemlich klar, dass die in den ersten Topf kommen, ganz oben, unter die ersten 8 halt, ne?
Ja.
Und aber so dieses um die Playoff zu spielen, so, ich glaube, dass das interessant ist, dass es dann noch mal enger ist, weil sonst, wenn dann sind die, dann spielen die noch mal gegen Bayern und die anderen spielen gegen Chelsea, London, für die einen ist schon alles klar, oder Bayern walzt dann noch mal voll über so ein Team drüber, so, da ist schon vieles, so die letzten 2 Spieltage sind offen, der Champions League, super langweilig.
Ja, klar.
Wir können das halt dann mal überprüfen, wenn wir zu Ende dieser Gruppenphase kommen, wie das dann aussieht.
Ja.
Was ich aber gut finde, und das ist das Beste an dem Ganzen, dass die Top-Teams nicht im, was ist das, Achtel- oder Viertelfinale aufeinandertreffen können. Also so, wenn du, und die allerersten 8 Teams treffen höchstens oder frühestens im Halbfinale aufeinander. Und das finde ich gut.
Das ist, ja, was mir noch aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, ich finde es schade, dass es den Abstieg praktisch in die Europa League nicht mehr gibt.
Das finde ich aber wiederum gut, weil ich finde, das hat die Europa League voll, also es ist ein bisschen unfair denen gegenüber und hat sie so verwässert.
Weiß ich nicht.
Es hat nicht die Qualität. Guck mal, dann kam Liverpool einfach von oben runter und hat dann gesagt, okay, dann schießen wir uns halt hier ins Finale. Oder Dortmund hat es probiert oder so, weißt du?
Ja, aber es war halt eine weitere Hürde, die aber auch immer einheitlich war. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Es war halt immer ein einheitlicher Contest und jetzt wird die Europa League dadurch auch ein bisschen leichter, eventuell, respektive die Conference League ja auch. Dadurch, dass wir, man musste sich dann halt auch mal gegenüber so einer Mannschaft nochmal beweisen. Es war praktisch nochmal ein Verweis auf Credibility, die man so in gewisser Hinsicht hatte. Aber ich meine...
Aber wie fair ist es, dass jemand halt...
Ja, aber inwiefern ist es sowieso fair, dass eine Mannschaft beispielsweise, sagen wir einfach mal Inter Mailand, hat 2018 gegen die Eintracht in der Euroleague gespielt, basierend auf der Leistung des vorherigen Jahres. Die haben deswegen, weil sie nicht in die Champions League kamen, aber auch deutlich reagiert und dann den Kader natürlich auch aufgewertet. Also hast du praktisch eine Champions League Mannschaft in der Europa League.
Das ist halt nur mal was der Fußballmarkt und das Ligensystem so automatisch mit sich bringt. Du kannst ja natürlich nie den aktuellen Stand aus der jetzigen Saison hernehmen und sagen, okay, das ist der Value, den sie letztes Jahr erreicht haben. Nein, das ist es oft nicht. Entweder ist sie gleichbleibend viel besser oder viel schlechter. Ich finde es aber unfair, dass jemand in der Champions League als Dritter ausscheidet. Mhm. Und vielleicht aber im Niveau noch mal so viel stärker ist als einzelne Teams in der Euroleague. Und dann ist es ja halt für den unglücklich, für den, der den zugelost wird.
Ne? Aber da muss man auch sagen, das hat auch immer, also man ist ja dann immer auf die Zweiten der Euroleague-Gruppe getroffen. Wenn man sich in der Euroleague in der Gruppe als Erster behauptet hat, dann ist man an dem Cage praktisch vorbeigegangen.
Ja, aber ich finde, es wertet die Euroleague auch nochmal für sich als Modus auf und es ist nicht so dieser Abfalleimer aus der Champions League. Hm. So auch so ein bisschen so diese Haltung, ey, du hast es dir einfach nicht verdient. Du, die letzten, weiß ich nicht, wie viele es dann jetzt sind.
8.
Letzten 8, so ihr habt einfach verschissen. Aber mal sehen, ich verstehe auch deinen Unmut, ich bin auch nicht so 100% happy.
Mein größter Unmut kommt über das Stadion natürlich, ne? Also wenn du jetzt halt einfach siehst, und ich glaube, bei uns geht das noch klar, aber natürlich hätte ich gerne ein Heimspiel gegen Beşiktaş bei uns.
Ich glaube, Dortmund hat das ziemlich doof erwischt. Die hätten ein geiles Auswärtsspiel haben können, aber das Team ist dann heim, gegen die sie spielen Celtic Glasgow oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Aber die sind, Dortmund spielt zu Hause, glaube ich, gegen Barca. Ach, ich weiß nicht. Ich bin zu wenig drin in diesen. Das ist halt auch so das Ding, ne? Früher musstest du dir einfach nur eine Gruppe merken und
jetzt hast du halt 7 Teams, die du dir merken musst.
Jetzt hat jeder einen individuellen Spielplan da.
Okay, da, diese Unübersichtlichkeit auf jeden Fall, da bin ich bei dir, muss ich sagen. Ja.
Gut. Haben wir noch was? Ich hab noch 1-2 Stichpunkte mir aufgeschrieben. Wenn du noch kurz jetzt vielleicht hast.
Ich weiß nicht, was wir noch haben.
Also, ich hab neulich in der Bahn gesessen und frag mich, ich habe keine Ahnung warum, ich kam auf das Thema Streiche in der Schule.
streiche, ja.
Warst du so ein...
Ich war so ein richtiger, ja. Also, ja. Was halt nicht nur streiche, aber auch unheimlich viel Mist bauen.
Ja, ja. Ja. Also, ich war eigentlich nicht so der Typ dafür. Ich war auch so ein Quatschkopf und ich war, zeitweise hätte man mich auch Klassenclown nennen können, so. Und das hat auch, meine Noten teilweise auch echt runtergezogen und dann auch immer gerne mal, muss ganz vorne sitzen beim Lehrer und so, eine Sonderbehandlung bekommen. Aber,
Unangenehm, weiter. Ja.
Hast du mit Schülern praktisch Streiche gespielt?
Ja, also ich bin auch viel auf die Schnauze geflogen mit dem, was ich getan habe. Ich habe zum Beispiel mal, wir haben natürlich so in der Community, wir waren so 5, 6, 7, 8 Jungs in der Klasse und haben so Sachen gemacht wie im Winter einer zieht alle Jacken an. Einfach übereinander. Da hatte einer so 8 Jacken, so die, also dann muss man auch gucken, welche konntest du über die andere ziehen und so. Und dann warst du wie Kenny, wie so eine, und dann durften alle, weil da kann halt nichts passieren, auf den draufhauen oder so, ja. Also es war auch nicht, dass jetzt, oh, du ziehst die Jacke an und wir hauen dich oder so, sondern es war halt so Community-Ding, ey, jeder hat das einfach mal gemacht.
Ja.
Aber ich habe auch dann irgendwann mal einen geärgert. Ach, der war bei mir in der Klasse. Irgendein Quatsch, ich weiß nicht mehr mit was genau, aber ich habe ihn unheimlich provoziert und wir haben so einen ganz langen Gang vor den Klassenräumen. Es war so eine 5-Minuten-Pause, wir hatten 5 Minuten zwischen so eine Stani-Doppelstunde dazwischen. Und dann ist der mir hinterhergerannt mit so einem versifften Schulschwamm.
Yeah.
Und der war so richtig stinkig nass auch und der wollte mir den halt ins Gesicht drücken oder so. Der war auch stärker, größer, alles. Schneller auch und dann bin ich halt richtig gerannt. Und dann ist mir ein Lehrer entgegengekommen, weil es ist natürlich nicht erlaubt, auf Gängen
zu rennen.
Wir sind hier in der deutschen Schule und da hat es so zu sein. Und dann war halt so ein Lehrer, der halt so mir so schon von so 10 Meter Entfernung gezeigt hat, so ey, mach mal langsam und so. Und ich bin halt immer so ausgewichen so und er hat sich aber immer in meinen Weg gestellt. Und ich konnte halt nicht abbremsen. Ey, hinter mir kam der stinkende Schwamm.
Ja.
Und ich wusste, der stinkende Schwamm wird mich haben. Ey. Ich bin voll in den Lehrer reingerannt, weil der auch nicht aus dem Weg gegangen ist. Wir waren beide Dickköpfe. Keiner hat sich verletzt irgendwie. Ich habe diesen Schwamm trotzdem abgekriegt und am Ende durfte ich diese langen Gänge, wir hatten so Spind, so lange Riesenspind, über den ganzen Gang, wie sagt man, die Mehrzahl von Spinden, sind das Spinde?
Spinde.
Ja. Halt so komplett über 3 Gänge in 3 Stockwerken auf einer Linie sozusagen verteilt, an der Wand entlang, durfte ich die oberhalb die Oberfläche davon sauber machen. Und ein Kumpel hat mir geholfen, sonst hätte ich 6 oder 8 Stunden gebraucht. Ich habe das dann mit dem in 1,5 oder 2 irgendwie hingekriegt. Und so Sachen sind mir halt Standard passiert. So das so ein Kram gehörte auf jeden Fall dazu.
Also ich weiß noch, kennst du so dieses, was ist das, was man aus amerikanischem Fernsehen immer als die Top 3 Schulstreiche wahrnimmt?
Ja, irgendwie so ein Furzkissen-Kram.
Ja, okay, ja.
Dann ist gar kein Streich, das Nerven und irgendwie so, aber dieses mit Spuckröllchen, so mit dem...
Ja.
So Zeugs.
Okay, du gehst nicht auf die beiden Sachen, die mir vor allem in den Kopf sind. Ich hab drei. Ich hab die perfekte Big Three. Komm, wir machen mal einen Startbench-Cut draus. Ich glaube, das ist uns allen nie passiert. Es ist einfach so ein amerikanisches Fernsehding, aber wie beschissen was wäre. Startbench Cut, die Unterhose hochziehen. Klassiker, ne? Den Kopf in die Kloschüssel, was in Deutschland auch nicht so funktioniert, was nur in den amerikanischen Kloschüsseln funktioniert, wo es Wasser halt
drin steht. Das ist aber auch schon assi.
Ja, natürlich. Und das dritte, in den Spind gesperrt werden.
Das geht doch aber auch nicht. Wir hatten so Spinde, die nicht lang genug waren, also nicht hoch genug, sondern halt nur so, dass ein großer Rucksack da reinpasst. Ja.
Ich habe dazu gleich noch eine Story.
Ich weiß gar nicht, ob man das so startbenchen oder cutten kann. Aber was ich dazu sagen kann, mir hat mal einer meine Boxershorts hochgezogen und zwar nicht in der Schule, sondern im Urlaub. Ein besoffener Ire am Strand, da war ich so 17, 18, in der Dominikanischen Republik. Weil wir waren da mit voll vielen Leuten, haben da getrunken und keine Ahnung, es war irgendwie, dann sind wir am Strand, weil es die einzige Bar war, die noch offen hatte. Und auf einmal sagt er, hey, you're German. Lass mal ringen. Die Deutschen können ringen. Und ich so, nee, ey, lass mich und so, ich hab keinen Bock. Und dann ist der einfach so auf mich zugerannt und hat mich so richtig weggetackelt und so auf den Boden. Und in dem Moment, und halt auch schon was getrunken, habe ich mich halt drauf eingelassen, weil du kannst ja dann nicht einfach so sagen, so ey, also ich meine, ich könnte auch weggehen aus der Situation.
Ja.
Aber dann haben wir halt so aus Spaß gerungen.
Hm.
Und ich habe ihn dann einmal übelst so auf den Boden geworfen, so mit meinem Körpergewicht. Und auf einmal nimmt er meine, und ich hatte so eine damals, auch voll die Kackbrand eigentlich, aber damals fand ich das natürlich cool, so eine Tommy Hilfiger Boxershorts aus den Staaten, die mir damals mein Dad mitgebracht hatte. Und der reißt die mir komplett hoch und reißt die mir komplett kaputt. Oh, da bin ich.
Und
da haben wir nochmal 2 Minuten gerungen.
War ein Eierkneifer?
War nicht nur ein Eierkneifer, ich habe mich am allermeisten dazu abgefuckt, dass halt meine Shorts kaputt
klar,
war.
Ja, klar.
Aber ja. Wir haben doch noch 2-3 Minuten gerungen, weil das hat dann für mich nochmal so gesagt, ey, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Power, ich glaube, du nicht mehr.
Also es ist auch ein Startbench-Cut, was man maximal so auf Vorstellungsbasis halt
und, aber kann. Start ist das Schlimmste und...
Ja.
Ja, okay, dann ist das mit der Toilette, finde ich, das Schlimmste. Dieses Eierkneifer-Ding ist schon unangenehm. Was war das Dritte?
In Spind gesperrt werden.
Oh, ich glaube, dass das in den Spind gesperrt werden das Zweitschlimmste ist, weil das schon eine krasse Ohnmachtssituation ist. Also man muss sich schon vorstellen, das ist ja hart Bullying.
Ja.
Und die anderen haben die... Also in dem Moment, wenn jemand die Hose hochzieht und es an den Eiern zwickt, sonst Eiern, die anderen lachen, haha, hihi. Aber wenn du in den Spind gesperrt wirst, kann das eine längere Zeit sein, da wird Macht ausgespielt. Das ist nochmal, finde ich, schlimmer.
Was würdest du sagen, wenn ich sagen würde, ich war mal theoretisch in den Spind gesperrt?
Dass ich mir das bei dir schon hätte vorstellen können?
Ja, danke dir, Digi. Also unsere Spinde waren auch nicht so groß und es war halt in der 5. Klasse, also ich war wirklich klein. Aber trotzdem war es so, ich habe einfach gesagt, ja, ich passe da rein. So, also es war eher erstmal so gemeinsam, so okay, ja, ich
setz so entsteht mich da rein. Das natürlich auch. Das ist ja ganz häufig, dass keiner, das ist nicht wie in den USA, dass jemand sagt, ey, du hast meine Schwester doof angeguckt und jetzt spähe ich dich in den Spintern, so meistens passiert sowas.
Nein. Das war wirklich so aus gemeinsamem Juck, so, ja, okay, safe passe ich da rein, habe ich da reingesetzt, da haben die Tür zugemacht und irgendwann habe ich halt so dagegen getreten, einfach aus Spaß und dann habe ich die Tür rausgetreten.
Aber das ist dieses aus Spaß passiert sowas. Wir hatten einen kleineren Freund. Wir waren alle ein gleiches Alter, aber der war körperlich kleiner. Er war auch ein bisschen verpeilter. Ich war auch schon so ein kleiner. Also ich hab's auch oft abgekriegt. Mhm. Man hat natürlich auch ausgeteilt. Und dann haben wir zusammen gechillt, waren so 16, 17, waren verschiedene Umstände, unter denen wir da gechillt haben. Und da waren wir bei einer Freundin und hat einer gesagt, ey, glaubst du, man kann mich an die Wand festkleben? Und dann haben wir darüber diskutiert, haben gesagt, ey, was für ein Tape wir haben und so. Und dann hatten wir ein Panzertape, eine ganze Rolle. Und dann haben wir gesagt, okay, hast du Bock drauf? Ja. Und dann haben wir den auf den Stuhl gestellt und haben ihn so wie so ein,
Kruzifix.
Genau. Ja, nicht wie ein Kruzifix, das klingt jetzt so. Nee, wie so ein Lebkuchenmännchen, so mit Arme ein bisschen breit und Beine breit ausgebreitet. Hat er sich halt so hingestellt und wir haben ihn festgeklebt an den Armen, am Oberkörper und an den Beinen. Und immer mehr Tape, immer mal kurz geguckt, oh nee, es zieht noch. Und irgendwann hat es halt geklappt, da war genügend Tape dran und dann hing er da. Und dann haben wir die Situation, also der hat jetzt da keine 3 Stunden gehangen, aber wir haben es auch nicht nach einer Minute schon aufgelöst. So irgendwas zwischen einer Minute und 3 Stunden. Und es war natürlich eine witzige Situation, aber ich glaube, es war für ihn nicht witzig. Also ich bin davon ziemlich überzeugt.
Ja. Ich kann bei meiner Story gar nicht mehr retrospektiv sagen, ich weiß, ich habe mich nur darüber abgefuckt und dann auch länger Stress mit der Situation, dass ich mir einfach dachte, oh, warum passiert mir sowas, dass ich jetzt die scheiß Tür raustrete? Daran denke ich doch gar nicht. Ich habe mit meinen Füßen halt gegen die Tür gedrückt, die von außen ein bisschen zugehalten wurde, aber auch nicht. Also da war von keiner Seite negative Intention. Am Ende habe ich das mit einem Kollegen dann die Reparatur bezahlen müssen und so. Und meine Mutter auch ein bisschen Anschiss kriegt. Und
da ist man ein Opfer einer Tat.
Mhm.
Muss am Ende noch dafür bezahlen und kriegt noch Ärger. Eigentlich ist das ist, deswegen meinte ich auch, dass das ein krasses, deswegen halt auch mindestens das zweite, also dann Bench ist. Weil das halt schon,
also
wie fies Jugendliche so untereinander sein können, man vergisst das manchmal.
Also um das aufzulösen, ich würde sagen, also wir starten auf jeden Fall die Toilettenschüsse, sind wir uns einig. Aber ich würde die Eierkneifer, Unterhosen, Hochziehaktion auf Bench setzen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich wurde mal in Spinnen eingesperrt. Also ich bin kein Klaustrophobiker. Für mich war das jetzt nicht so schlimm. Und natürlich, wenn du da jetzt 2 Tage drin bist, reden wir nicht drüber, ja. Dann ist es ja auch schon, sag ich mal, Körperverletzung mit mutmaßlich.
Aber das ist es halt generell. Das ist aber auch der Punkt. Ich habe zum Beispiel jetzt, mein Neffe ist jetzt in der ersten Klasse und meine Schwester hat mir jetzt immer mal erzählt, einmal erzählt, dass der irgendwie von zwei Drittklässlern geärgert wurde und die haben was Dummes dem gesagt und so. Und ich bin halt auch so, dass ich so im einen Teil in mir denkt so, ey Olli, lass da hingehen.
Ja, Olli, komm, wir.
So, wir klären das. Meine Frau auch so, ey, der soll zu denen sagen, ey, Bendejos. Meine Tante ist aus Mexiko, die kommt mal vorbei und sagt, ey, die lachen sich ja kaputt.
Ja.
Ne?
Bis wir dann hinter denen stehen.
Genau. Andererseits ist halt auch so dieses, ey, du musst da durch, das ist so ein bisschen diese soziale Schule auch.
Ja.
Das ist wie das eine Beispiel, was ich erzählt hatte bei dem Tischtennisspielen, wo der eine Junge die ganze Zeit die Regeln gebogen hat.
Ja.
Und weil er halt einfach derjenige ist, der in diesem sozialen Raum vorgibt, wie es läuft. Dass ich das nicht gut finde, dass Gesellschaft oft so funktioniert. In manchen Dingen ist es ja auch gar nicht verkehrt. Also wenn du ein Unternehmen hast und du hast nie eine Geschäftsführerin oder eine Person, die sagt, ey, ich bin der Chef, funktionieren viele Dinge nicht. Ein Fußballverein funktioniert ohne Trainer nicht, ne? Eine Schule ohne Lehrer nicht, all solche Sachen. Aber es ist halt leider auch ein gesellschaftliches Ding, was sich halt ganz, ganz krass so ins Negative umschwenken kann. Und das finde ich, am schlimmsten erfährst du das im Alter, bis du so 20 bist. 18, 19, 20, danach hört, also an jeden, der jetzt gerade jung ist und irgendwie geärgert wird, ich glaube, danach hört's auf. Für die meisten.
Ja. Ja, also ich gehörte auch auf jeden Fall zu denen, die schwierige Phasen damals hatten, und bei mir hat es Gott sei Dank ein bisschen früher schon aufgehört. Bei mir war es der Switch zur Oberstufe dann, wo sich dieser Klassenverbund aufgelöst hat, und dann hat man hier und da trotzdem noch ein paar aufs Dach bekommen, aber es hat sich dann langsam ausgefadet, und ja, also heutzutage spreche ich davon, dass es auf gar keinen Fall mehr der Fall ist, ja.
Ich habe viel auf den Sack gekriegt. Ich wurde extrem viel geärgert und gemobbt. Ich habe dann irgendwann auch ausgeteilt. Ich war auch in einer Gruppierung, wo einer eher derjenige war, der so einen Scheiß gemacht hat.
Mhm.
Jay hat auch in einzelnen Songs solche Themen, so dass man oft einfach, wenn man so jung ist, dann nicht drüber nachdenkt, nicht richtig drüber nachdenkt, einfach sich dagegen stellt und mitmacht.
Ja, klar.
Deswegen an jeden, der da irgendwie die Entscheidung hat, dreh dich um, sag, ey, nee. Finde ich nicht cool, stell dich dagegen. So, wenn, weil sie, das Einzige ist, kennst du dieses noch, das kann ich noch kurz anbringen. Es gibt so ein Video, wie sich so zwei Jungs boxen wollen, das sind in den USA. Und dann kommt ein Älterer, der so unser Alter, haha.
Hm.
Kommen wir mal wieder auf mein Alter zu sprechen, der so alt ist ungefähr wie ich. Und drumherum stehen alle und filmen und lachen und so. Und der sagt, ey, ihr seid so blöd, ihr zwei. Denkt mal drüber nach, ob ihr euch wirklich boxen wollt, so vom Sinn her. Ihr seid wie die heizen euch an, aber die lachen euch aus.
Mhm.
Und ihr zwei gebt euch dann auf die Nuss und habt eigentlich ein negatives Erlebnis.
Ja.
Und ich glaube, dass sie sogar dann aufgehört haben. Und es ist so ganz häufig, ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen, weil sie wissen wollte, ob ich mich mal verteidigen musste früher. Ich sag, ja, musste ich in der Schulzeit.
Ja.
Und ganz oft ist mir dann aufgefallen, dass mit denen ich mal irgendwie eine Keilerei hatte, danach voll gut befreundet war.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich,
ja.
Wie Sido und Azad, meine Freunde.
Na, dann können wir damit jetzt auch die Folge zumachen mit dem tollen Zitat.
Wollte ich auch anbieten, ja, wollte ich anbieten. Ich wollte nur in einem Satz, das, weswegen ich eigentlich auf dieses Schulthema und Streiche kam, will ich nur zu Ende führen, weil ich glaube, das lohnt sich nicht, das nächste Woche nochmal aufzumachen. Ich habe einmal mit einem Vorhängeschloss, am Anfang der Pause den Rucksack von einem Girl aus der Klasse zugemacht. Und es war dann irgendwie auch so voll das Thema.
Oh, sowas ist doch geil.
Ja, das, also ich
oder
fand
Schuhe
das mal,
zusammenbinden, wenn der andere es nicht merkt.
Ich fand das voll kreativ, und es wurde dann auch, also ich muss sagen, da war ich auch auf so einer Lelek-Schule, wo alles direkt irgendwie ein großes Thema war, weißt du? Da wurde auch nicht einfach mal gechillt, wenn irgendwas passiert ist. Aber das ist das Wort zum Montag, meine Freunde.
Nee, also ich finde sowas, umso kreativer so ein Witz ist, und das ist ja jetzt auch nichts, was unwiederbringlich ist oder die
Person. Ich hatte den Schlüssel in der Hosentasche.
Genau.
So, ja.
Es geht ja nur mal darum, die Situation ein bisschen auszuhalten und sich darüber dann zu Gedanken zu machen. Kacke, ich komme jetzt an meine Sachen nicht ran halt,
ja.
Ne? Wenn das jetzt nicht ausreizt, ist das ja was. Einfach ein Joke halt, finde ich.
Ja.
Nee, das finde ich schon fair. Sowas würde ich heute immer noch machen.
Ja.
Ja. Gibt's von dir noch was?
An sich nicht. Ich glaube, wir haben's.
Dann wünschen wir euch, also in Flaccos Namen, wünsche ich euch eine schöne Woche, einen guten Wochenstart. Lasst euch gut gehen, esst was Leckeres, macht Sport, verzichtet auf Zucker, geht das an, was ihr unbedingt angehen wollt. Lasst euch vom September Blues, ich glaube, das Wetter wird jetzt so.
Ultimate Team Trading Ziele.
Genau. Das Wetter wird jetzt in den nächsten 3 Wochen bestimmt so ein bisschen wechselhaft werden. Lasst euch davon nicht runterziehen, entdeckt die goldene Seite am Herbst. Und sonst bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer mein Abschlusssatz, und der ist heute was ganz Besonderes. Meine Chicken Nuggets verbrennen.